Die Strähne. Er hieß Rolf und er hatte es nicht leicht. Und das war eigentlich schon immer so, seit er denken konnte. Immer war er es, der sich abgerackert hatte, immer waren es die anderen, die dafür die Lorbeeren ernteten, die eigentlich ihm zugestanden hätten. Eigentlich. Schon in der Schule war er fleißig, aber eher unauffällig. Einmal hatte er sich besonders gut auf eine Stegreifaufgabe in Erdkunde vorbereitet und schrieb voller Stolz sein Wissen auf das Blatt. Sein Banknachbar, ein Blender, den die unfähigen Lehrer nicht zu durchschauen vermochten, war wieder einmal völlig blank und forderte ihn auf, ihm seine Arbeit näher herüberzuschieben, damit er abfeilen konnte. Gutmütig und in der Sicherheit seines Wissens tat Rolf, wie ihm geheißen. Als die Extemporalie tags darauf herausgegeben wurde, lobte der Lehrer seinen Nachbarn wegen dessen herausragender Leistung und Rolf erhielt die Note 6 wegen Unterschleifs, weil er alles Wort für Wort von seinem fleißigen und begabten Nachbarn abgeschrieben habe. Rolf war so sprachlos, dass er nichts sagen konnte. Und man interpretierte seine Reaktion als Schuldbekenntnis. So war schließlich sein Abitur auch nur mittelmäßig, weil ihm zum einen die Lehrer nichts zutrauten und zum anderen auch nur Themen drankamen, die andere Schüler bevorteiligten, die weitaus weniger gelernt hatten als er. Beim Wehrdienst in der Bundeswehr war stets er derjenige, den man zu Sonderdiensten einteilte oder den man erwischte, wenn irgendetwas einmal nicht ganz so perfekt gereinigt war und er deshalb Ausgangssperre erhielt. Sonderurlaub bekamen die anderen. Auch im Studium, dem er sich mit großem Fleiß widmete, hatte er keine nennenswerten Erfolge zu verzeichnen. Er schaffte seinen Abschluss als Betriebswirt. Aber Auszeichnungen gab es nur für die Kommilitonen. Noch weniger Glück hatte er mit Frauen. Ästhetisch beachtenswerte Exemplare dieser Gattung übersahen ihn völlig. Einigermaßen hübsche Mädchen waren bereits vergeben. So begnügte er sich schließlich damit, einer unansehnlichen, etwas dicklichen Beamtentochter einen Antrag zu machen, weil er hoffte, sie würde seine Bemühungen zu würdigen wissen. Das tat sie. Sie nahm seinen Antrag an und erwartete lebenslange weitere Bemühungen. Und folglich opferte er sich in der Firma, die ihn als Vertriebsleiter einstellte, völlig auf. Arbeitete nicht selten bis zu 16 Stunden am Tag und lieferte das verdiente Gehalt widerspruchslos den kundigen Händen seiner Gattin aus, die wohl wusste, wie sie das Geld zu ihrem Vorteil ausgeben konnte. Was sie jedoch nicht davon abhielt, ihm beständig, das heißt, sofern er zu Hause war, mit ihrer laut schnarrenden Stimme Vorhaltungen zu machen, die den Grundtenor besaßen, dass andere Ehefrauen aus ihrem Bekanntenkreis mehr Geld zur Verfügung hätten, ob er denn nicht um eine Gehaltserhöhung vorstellig werden könne. Doch daran war nicht zu denken. Rolfs Verhältnis zu seinem Chef, dem Generalmanager der Firma, war denkbar schlecht, denn dieser war ein erfolgshungriger Mann, der seine Angestellten gnadenlos auspresste, Erfolge aber einzig und allein auf seine Fahnen schrieb. Vor allem dem Aufsichtsrat gegenüber. Und so erhielt nicht Rolf die Gehaltserhöhung, sondern jener. Also war sein Leben ein einziges Jammertal der Niederlagen, der gestohlenen Erfolge und quälender häuslicher Vorhaltungen, die er stoisch über sich ergehen lassen musste. Er erwartete nichts mehr. Zumindest nicht in diesem Leben. Doch eines Tages hatte Fortuna, die mitleidige Göttin des Zufalls, die Nase voll davon, immer alle schönen Dinge an Rolfs Umgebung zu verteilen und ihn leer ausgehen zu lassen. Und so beschloss sie, nun einmal zum Ausgleich ihn zu bedenken. Und zwar gründlich. Mehr aus Verzweiflung. Vielleicht um sich zu beweisen, dass er selbstverständlich auch hier kein Glück haben würde, füllte er eines Tages einen Lottozettel aus mit seinem Geburtsdatum und anderen für ihn bedeutsamen Zahlen. Und dann erhielt er eine schriftliche Benachrichtigung. Nach einigen Tagen. Er habe 2 Millionen gewonnen. Wieder und wieder las er den Brief, und dann rief er die Zentrale der Annahmestelle an und vergewisserte sich. Kein Zweifel. Er war reich. Stinkreich. Er verbrachte eine schlaflose Nacht, in der er Pläne machte und wieder verwarf, seinen Chef tötete und dann seine Frau und dafür ins Gefängnis musste, wo ihm die 2 Millionen nichts nützten. Und als er am nächsten Morgen schweißgebadet erwachte, war von seinen großen Ideen nur noch ein kleiner Rachegedanke übrig. Er wollte seinem Chef ein für allemal die Meinung sagen, kündigen und dann das weitere Vorgehen innerlich widerstrebend den gründigen Händen seiner Frau überlassen. Und so zog er seinen besten Anzug an und fuhr den gewohnten Weg in die Firma. In seinem Arbeitszimmer räumte er mit einem lachenden, einem weinenden Auge alle persönlichen Utensilien in die mitgebrachte Aktentasche, begab sich dann eine Etage höher und meldete sich bei seinem Chef an, er habe mit ihm zu reden. Die Sekretärin meinte, das treffe sich gut, und ließ ihn vor. Rolf holte noch einmal tief Luft und ging hinein. Der Generalmanager empfing ihn ungewohnt jovial, drückte ihm freundschaftlich die Hand, klopfte ihm auf die Schulter und fing an zu reden, noch bevor Rolf auch nur ein einziges Wort hatte anbringen können. Er führte aus, dass die wirtschaftlich bedenkliche Gesamtlage zu weitestgehenden Einsparungen zwänge und dass dabei auch langjährige Mitarbeiter betroffen seien und dass deshalb leider auch seine Position im Gespräch sei. Aber er habe dem Aufsichtsrat eindringlich die lange Dauer und Intensität seiner Aufopferung für die Firma vor Augen gestellt und so eine beträchtliche Ablösesumme für ihn herausschlagen können. Ob ihm eine 500.000 über die verbleibenden Jahre bis ins Rentenalter hinweg hülfe? Nur langsam verstand Rolf. Er brauchte nicht zu kündigen, und wenn er nun ganz einfach den Mund hielte, würde ihm dieser freundliche Herr noch eine weitere 500.000 schenken. Viel Geld für einfaches Schweigen. Also heuchelte er Verständnis für die sicherlich außerordentlich schwierige Lage der Firma, wolle weiteren Erfolgen nicht im Wege stehen und nahm Abschied. Mit einem lachenden Auge, das keiner sah. Und das andere Auge weinte nun nicht mehr. Doch auf dem Nachhauseweg, als er sich bewusst wurde, dass ihm eigentlich gar nicht so leicht ums Herz war, wie es ihm hätte sein müssen, erkannte er, dass er nun, da er nicht mehr berufstätig war, den beständigen Vorhaltungen der laut schnarrenden Stimme seiner Gattin quasi schutzlos und auf Dauer ausgeliefert sein würde. Und seine Hochstimmung verflog. Und eine tiefe Depression machte sich breit. Niedergeschlagen betrat er das Haus, hängte das gute Jackett sorgsam auf einen Bügel, stellte die Aktentasche in eine Ecke und machte sich auf die Suche nach ihr, um ihr die Veränderungen in seinem Leben mitzuteilen. Seltsamerweise hörte er sie nicht, blieb von ihrer Stimme verschont und musste lange suchen, bis er sie endlich fand. Sie hing am Haken für die Schlafzimmerlampe, mit einem dicken Seil um ihren Hals. Reglos. Und auf dem Stuhl, von dem aus sie offensichtlich in den Freitod gesprungen war, lag ein Zettel in ihrer fein, säuberlichen, akkuraten Handschrift einer Beamtentochter. »Ich kann das Leben an deiner Seite einfach nicht länger ertragen.« Und da schaute er zu ihr auf, sah das dunkelrot angelaufene Gesicht und ihre starren Augen, die in endlose Fernen gerichtet zu sein schienen, und ihren verzerrten Mund, aus dem eine dicke blaue Zunge hing und der ihm nun nie wieder schnarrende Vorhaltungen machen würde. Und da tippte er ihren Oberschenkel mit dem Zeigefinger ganz leicht an, so daß ihre Leiche in sanfte Schwingungen versetzt wurde, lächelte still und zufrieden vor sich hin und murmelte leise: »Wenn's läuft, läuft's.«